Isaak warf mir zwei dünne Decken über die Schultern und gab mir eine Tasse mit einem dampfenden Gesöff, das nach heißer Schokolade mit Schnaps roch. Sie wollten mir von Karax erzählen.
Na, da gibt's nicht viel zu erzählen. Der erste, den ich Karax habe erwähnen hören, war Tony Capistani, der Verleger. Es war vor 20 Jahren, als der Verlag noch existierte. Immer wenn Capistani von seinen Reisen nach London, Paris oder Wien zurückkam, ist er hier aufgekreuzt und wir haben eine Weile geplaudert. Bei einem seiner Besuche hat er mir erzählt, er habe soeben für ein paar Münzen die spanischen Rechte der Romane eines gewissen Julian Karax gekauft, eines Barcelonesen, der in Paris lebe. Das muss im Jahr 28 oder 29 gewesen sein. Anscheinend hat Karax nachts in einem schäbigen Bordell in Pigalle als Pianist gearbeitet und tagsüber in einer elenden Dachwohnung in Saint-Germain geschrieben. Paris ist die einzige Stadt der Welt, wo Verhungern noch als Kunst gilt. Karax hatte in Frankreich zwei Romane veröffentlicht, die sich als absolute Ladenhüter erwiesen haben. In Paris gab keiner einen Pfifferling für ihn und Capistani hatte schon immer gern Billigrechte erworben. Hat Karax denn nun auf Spanisch oder Französisch geschrieben?
Ja, vermutlich beides. Seine Mutter war Französin, Musiklehrerin, glaube ich. Und er hatte in Paris gelebt, seit er 19 oder 20 war. Capistani sagte, sie bekämen die Manuskripte von Karax auf Spanisch. Ja, ob es Übersetzungen oder Originale waren, das hat ihn nicht gekümmert. Er hatte sich gedacht, vielleicht könne er einige tausend Karax-Exemplare auf dem spanischen Markt platzieren.
Und? Ist es ihm gelungen?
Ich glaube, der Roman, von dem er am meisten verkauft hat, war das Rote Haus. Etwa 90 Exemplare.
Aber er hat weiterhin Karax veröffentlicht, obwohl er Geld damit verlor, bemerkte ich.
Na, so ist es. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht warum. Capistani war nicht eben ein Romantiker, aber vielleicht hat jeder Mensch seine Geheimnisse. Zwischen 1928 und 1936 hat er 8 Romane von ihm herausgebracht. Womit Capistani wirklich Geld gemacht hat, das war mit den Katechismen und einer Reihe von billigen Liebesromanen.
Was ist aus Signor Capistani geworden?
Isaak seufzte und schaute auf.
Er wurde krank und bekam Geldprobleme. 1936 hat der ältere Sohn den Verlag übernommen, aber er gehörte zu denen, die nicht einmal ihren Namen fehlerfrei schreiben können. In weniger als einem Jahr ist die Firma auf den Hund gekommen. Zum Glück hat Capistani nicht mehr gesehen, was seine Erben mit der Frucht eines langen Arbeitslebens angestellt haben. Am Abend von Allerheiligen raffte ihn eine Embolie dahin, mit einer Cohiba im Mund und einem 25-jährigen Mädchen auf den Knien. Der Sohn hatte einen anderen Charakter. Seine erste große Idee war der Versuch, den ganzen Lagerbestand des Verlags zu verkaufen. Kurz nachdem er den Verlag übernommen hatte, besuchte ihn ein Mann und machte ihm eine äußerst großzügige Offerte. Er wollte die ganzen noch vorhandenen Bestände von Julian Karax Romanen kaufen und ihm dafür das Dreifache des Marktpreises bezahlen.
»Sagen Sie nichts weiter, um sie zu verbrennen«, murmelte ich. Isaak lächelte überrascht.
»Genau.«
»Wer war dieser Mann?«
»Ein gewisser Aubert oder Coubert oder... ich weiß nicht mehr genau.«
»Lein Coubert?«
»Sagt Ihnen der Name was?«
»So heißt eine Figur in der Schatten des Windes, Karax letztem Roman.« Isaak runzelte die Stirn.
»Eine fiktive Figur?«
»Im Roman ist Lein Coubert der Name, dessen sich der Teufel bedient.« Dieser Mann, Coubert oder wie er heißt, hatte er ein verbranntes, entstelltes Gesicht?
Nicht die geringste Ahnung. Die Person, die mir das erzählt hat, hat ihn nie gesehen und sie erfuhr es nur, weil Capistani Junior es am nächsten Tag seiner Sekretärin erzählte.
Von verbrannten Gesichtern hat er nichts erwähnt. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Hat der Sohn des Verlegers die Bücher an Coubert verkauft? Fragte ich.
Dieser verwöhnte Luftikus wollte besonders schlau sein und hat mehr verlangt, als Coubert ihm angeboten hatte. Und daraufhin hat er seine Offerte zurückgezogen. Einige Tage später ist das Lager des Verlages Capistani in Pueblo Nuevo kurz nach Mitternacht bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Und das ganz umsonst.
Und was geschah mit Karax Büchern? Sind sie vernichtet worden?
Fast alle.
Zum Glück hat Capistanis Sekretärin, als sie von der Offerte hörte, eine Eingebung gehabt und von jedem Karax-Titel ein Exemplar mit nach Hause genommen. Sie war es auch, die die ganze Korrespondenz mit ihm geführt hatte, und im Laufe der Jahre hat sich zwischen den beiden eine gewisse Freundschaft ergeben. Sie ist Nuria, und ich glaube, sie war die einzige Person im Verlag und wahrscheinlich in ganz Barcelona, die Karax-Romane gelesen hat. Sie hat eine Schwäche für aussichtslose Angelegenheiten. Als kleines Mädchen hat sie auf der Straße Tierchen aufgelesen und nach Hause gebracht. Mit der Zeit hat sie dann verkrachte Romanautoren adoptiert. Vielleicht, weil ihr Vater ein Schriftsteller sein wollte und es nie geschafft hat.
Sie scheinen sie sehr gut zu kennen.
Besser, als sie glaubt. Sie ist meine Tochter.
Das Schweigen und der Zweifel nagten an mir. Je mehr ich von dieser Geschichte vernahm, desto verwirrter war ich. Soviel ich weiß, ist Karax 1936 nach Barcelona zurückgekehrt. Es gibt Leute, die sagen, er ist hier gestorben. Hat er noch Angehörige in der Stadt? Jemand, der etwas von ihm wissen könnte?
Schwer zu sagen. Ich glaube, Karax Eltern hatten sich schon lange vorher getrennt. Die Mutter ist nach Südamerika gegangen und hat dort wieder geheiratet. Mit seinem Vater hat er meines Wissens nicht mehr gesprochen, seit er nach Paris gegangen ist.
Warum nicht?
Was weiß ich? Die Leute machen sich das Leben schwer, als wäre es nicht auch so schon schwer genug.
Wissen Sie, ob er noch lebt?
Das hoffe ich doch, er war jünger als ich. Karax war übrigens der Name der Mutter. Der Vater hieß Fortuny und hatte einen Hutladen in der Ronda de San Antonio. Und soviel ich weiß, hat er sich mit seinem Sohn nicht sehr gut vertragen.
Könnte es denn sein, dass sich Karax bei seiner Rückkehr nach Barcelona versucht fühlte, ihre Tochter Nuria aufzusuchen, wo es doch zwischen ihnen eine gewisse Freundschaft gab und er mit seinem Vater nicht sehr gut auskam?
Isaac lachte bitter. Wahrscheinlich bin ich der Ungeeignetste, um das zu wissen. Immerhin bin ich ihr Vater. Ich weiß, dass Nuria einmal im Jahr 32 oder 33 für Capistani nach Paris gereist ist und 2 Wochen lang bei Julian Karax gewohnt hat. Das hat mir Capistani erzählt, denn sie hat mir gesagt, sie sei in einem Hotel abgestiegen. Damals war sie noch ledig und ich hatte das Gefühl, dass Karax ein wenig in sie verschossen war.
Was ist mit den Büchern geschehen, die ihre Tochter aus Capistanis Büro mitgenommen hat?
Ja, die sind hier. Eines Abends, Tage nach dem Brand von Capistanis Lager, ist meine Tochter hierher gekommen. Sie war sehr nervös und sagte, jemand sei ihr gefolgt. Sie hatte Angst, dass dieser Kubert die Bücher an sich bringen wollte, um sie zu vernichten. Sie war gekommen, um die Bücher zu verbergen. Sie ging in den großen Saal und hat sie im Labyrinth der Regale versteckt, als vergrübe sie einen Schatz. Ich habe sie nicht gefragt, wo sie sie hingestellt hatte, und sie hat es mir auch nicht gesagt. Vor dem Gehen sagte sie noch, sobald sie Karax auftreibe, werde sie sie wiederholen. Ich habe sie gefragt, ob sie ihn in letzter Zeit gesehen habe oder ob sie etwas von ihm wisse. Sie sagte, sie habe seit Monaten nichts mehr von ihm gehört. Ich könnte Ihnen nicht sagen, ob sie mich angelogen hat. Was ich aber weiß, ist, dass Nuria nach diesem Tag nie wieder etwas von Karax gehört hat und diese Bücher sind hier geblieben und haben Staub angesetzt.